Es gibt einen Spruch in Deutschland, die Konferenz war nicht wirklich erfolgreich, weil die Pausen zu kurz waren. Also wenn man so das rege Gespräch in der Pause betrachtet, dann fragt man sich, wo sich das Wort tiefer prägt. Aber schön, dass wir ganz einfach das Wort Gottes öffnen dürfen und wir hoffen darauf, dass dieses Wort uns auch weiter prägen wird. Nun, ich möchte gerne heute ein Thema auffassen, also das Bibelwort, was ich als Grundlage nehmen werde. Ja, das verbindet mich mit der Gemeinde in Huttom, die damals schon zur Gemeinde gehört haben. Ich habe einige Predigtreihen damals gehabt, aber eins, was ich immer noch sehr frisch in Erinnerung habe, das war aus dem Hebräerbrief Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Und wir werden auch in die Richtung gehen, aber heute werde ich noch eine zweite Bibelstelle dazu nehmen. Also im Hebräerbrief Kapitel 11, ab Vers 8 bis 16, da möchte ich gern fragen, wer hätte den Mut oder die Freude, nach vorne zu kommen und diesen Bibelabschnitt zu lesen mit uns? Die Freude hat jemand, aber Mut nicht. Okay, wunderbar, danke.
Ja, genau. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
Auf Heimatsuche. Wo befindet sich unsere Heimat? Wo bist du zu Hause? Ja, also als Christen sagen wir sehr gerne, und das ist richtig, ja, da oben, aber zur Zeit, das kommt noch, zur Zeit. Und da ist immer eine große Frage, wo ist man zu Hause? Also ich persönlich formulierte das immer so, in Deutschland war ich immer ein Ungarn, in Ungarn bin ich ein Deutscher und in den anderen Ländern bin ich ein Gast. Also wo ist man zu Hause? Nicht, also man ist irgendwo unterwegs und wo findest du dich zu Hause? Wir hatten eine ganze Reihe von Wohnsitzen und wo wir wohnen ist, wenn Gott uns noch die Zeit schenkt, auch nicht endgültig, wenn wir noch hier auf Erden sind. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal wieder zurückziehen können in die Nähe unserer Kinder und ja, an die Gemeinden hier auch. Aber wo ist man zu Hause? Angeblich dürfe man heute den Begriff Heimat nicht einmal mehr nennen. Das ist ganz einfach so vorprogrammiert. Man darf dieses Wort nicht nennen, weil dann bist du von einer bestimmten politischen Richtung. Aber Heimat, das hat nichts mit Politik zu tun. Heimat ist irgendetwas in unseren Herzen. Also wo man sich auskennt, wo man sich zu Hause fühlt, wo man Freunde, Bekannten hat, wo man schöne Erinnerungen gesammelt hat. Und das bleibt auch und das ist richtig so. Ohne eine Heimat sind wir aber mehr oder weniger entwurzelte Vagabunden, die sich in der Welt hin und her irren. Und das ist eine Tatsache, also man braucht ganz einfach irgendwo eine Heimat. Es heißt nicht, dass man nicht mehrere Heimaten haben dürfte hier auf Erden. Man darf sich auch an neuen Stellen wieder einleben und sich zu Hause fühlen, aber die Erinnerung bleibt. Also lasst uns heute den Immobilienmakler aufsuchen, der uns eine richtige Heimat zuweisen kann. Nicht? Und er kann uns auf der Heimatsuche helfen. Wir brauchen den Makler, der treu erachtet werden kann. Und so steht es im Wort des Herrn, der treu erachtet wird. Also solch einen Leiter brauchen wir auf der Heimatsuche. Er kann jedem bei der Suche nach einem dauerhaften Wohnort helfen. Und das ist schön, dass man schon so ganz am Anfang ansprechen darf, ja, wir möchten gerne auf der Heimatsuche sein. Aber die zweite Bibelstelle, die ich heute noch zur Predigt, zur Grundlage nehmen werde, steht im 1. Mose Kapitel 11, weil da waren Leute auch schon auf der Heimatsuche. Also 1. Mose Kapitel 11, ab Vers 1 bis 9. Ich werde jetzt nicht diesen ganzen Abschnitt lesen, sondern lasst uns mal einen Finger drin halten oder ein Buchzeichen, also wie man das immer macht. Und daraus werde ich immer wieder zitieren. Also hier geht es um den Turmbau von Babel. In Kapitel 9 haben wir gelesen im 1. Mose, Gott hat seine Schöpfungsordnung wieder ganz einfach in Kraft gesetzt oder die Aufrichtigkeit dieser Aussage bestärkt oder verstärkt. In Kapitel 9, Vers 1 stand geschrieben, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Füllt die Erde. Aber dann kommen wir zu Kapitel 11, und wenn ich so das Wort des Herrn studiere, also Kapitel 10, das ist vielleicht 11, müsste man irgendwo in der Mitte von 10 platzieren, zeitlich, geschichtlich. Da lesen wir davon, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache, und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie wollten an dieser einen Stelle bleiben. Gott sagte, geht hinaus, füllt die ganze Welt. Und sie blieben an dieser einen Stelle. Also das war eine ganz neue Absicht in dieser Situation. Und dann lesen wir hier ganz einfach, und sie haben sich zusammengetan. In Vers 4 lesen wir, und sie sprachen. Und sie sprachen. Also untereinander. Und das war auch schon im Kapitel 11, Vers 3. Und sie sagten einander, einer zum anderen. Also man sagt einer zum anderen. Wisst ihr, was das ist? Also heute wird sowas als Verschwörung genannt. Oder? Also Gott sagte, ihr sollt die ganze Welt, die Erde füllen. Und sie sagten zueinander, wir machen das so. Ja? Also das ist praktisch nicht Verschwörungstheorie, das ist Verschwörung. Und so funktioniert das ganz einfach. Gott sagt, das ist das Ziel und sie sagen nein. Also sie haben sich zusammengetan und kamen auf eine, in Anführungszeichen, bessere Idee. Also man kommt immer auf gute Ideen, ohne Gott auch. Aber wie gut die sind, das ist eine andere Frage. Manche von euch oder viele von euch kennen dieses Bild von Peter Bruegel, also der Turmbau von Babel. Und ich habe jetzt nachgelesen, es gibt einen Historiker, Herodias oder Herodion. Er war ein Grieche von Kleinasien, lebte etwa im 5. Jahrhundert vor Christus. Er wird als einer der ersten großen Historiker genannt. Und er beschreibt es, dass er selbst noch den Turm von Babel gekannt hat. Er hat das aufgesucht und es sah nicht ganz so aus wie von Bruegel dieses Bild. Aber er hat das ganz einfach gesehen und ich möchte jetzt zur Form nicht viel sagen. Es sieht ein bisschen anders aus als der Turmbau von Babel heute. Erkennt man so ein bisschen Ähnlichkeiten? Also die Grundidee ist schon mit dabei, oder? Also nur wenn jemand Fragen hätte, wo dieses Gebäude steht, könnt ihr mich nachher fragen. Eine unbekannte Stadt. Ja, also sie machten sich vom Osten nach Sina, also das ist Babel, praktisch Babylon genannt später, gemeinsam auf dem Weg. Sie planten zusammen zu wohnen. Im 1. Mose Kapitel 9, Vers 1 habe ich schon erwähnt, sagte Gott, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Sie wollten die neue Technologie beim Bau gemeinsam einsetzen. Neue Technologie, Ziegel. Ziegel brennen. Also gestern bin ich in Schwarzach wieder. Also wenn man in den Ort reinfährt, da ist ein Ziegelwerk. Und da dachte ich, okay, heute predige ich vom Turmbau von Babel. Da ist das Ziegelwerk. Also schön, also gleich dieselbe Technologie seit einigen Jahrhunderten. Ziegel sieht ein bisschen anders aus, aber wird genauso zum Bau verwendet. Und dann natürlich auch noch da steht Erdharz haben sie als Mörtel eingesetzt oder Asphalt. Und das war ganz einfach so. Bis heute sind sie ganz wichtige Elemente beim Bau und sie haben dann gewirkt. Also neue Technologie beim Bau und gemeinsam beschlossen sie eine Stadt und einen Turm zu bauen. Der Turm soll gar bis zum Himmel reichen. Bis zum Himmel. Ist das nicht interessant? Man wollte damals schon so etwa Gott die Hand reichen oder mit ihm in Augenhöhe sein. Also ich weiß es nicht, ob sie lang überlegt haben, wie hoch über uns Gott steht, aber sie wollten mit ihm in Augenhöhe sein. In der Regel heißt es nicht in Augenhöhe, sondern ein bisschen höher. So ist ganz einfach unsere Einstellung und das ist diese Welt. Sie entschieden sich gemeinsam hier zu wohnen, hier, und dann steht das noch in dem Wort des Herrn, lasst uns, also wir uns einen Namen machen. Uns einen Namen machen. Nun, da ist mir immer die Frage, was heißt das, wenn jemand sich einen Namen macht? So, gibt es nicht solche Tendenzen bis heute? Man möchte so gern sich einen Namen machen. Ich fragte mich, vor wem wollten Sie sich einen Namen machen? Also, Sie wohnten alle zusammen, also dann brauchten Sie nicht voreinander, sondern Sie wollten sicherlich vor der späteren Generation. Sie wollten darüber nachdenken, das wäre gut, wenn in nach Christus 2023 eine Predigt gehalten wird, dann werden Sie genannt. Und das haben Sie erreicht. Nur, aber nicht in dem Sinne, wie das Gottes Wort für uns als Ziel setzte. Gemeinsam trafen sie die Entscheidung, dass sie sich Gottes Befehl widersetzen und sich auf der Erde nicht ausbreiten. Also, das ist so Menschens Ziel. Gott verschließt seine Augen nicht vor den falschen Städtebauern. Also man ist auf der Heimatsuche und die Leute haben ganz einfach beschlossen, sie machen das anders, aber Gott sieht das. Zu seiner Zeit greift er auch ein. Also mich beschäftigt immer wieder dieses Wort, dieser Abschnitt hier im Vers 5 lesen wir, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Und ganz einfach zur Beruhigung, ich darf Gott einigermaßen kennen, aber er ist beileibe nicht kurzsichtig. Er hätte genauso auch vom Himmel sehen können, was da läuft. Aber er kommt näher dran, ganz einfach, dass die Menschen auch verstehen, dass Gott drankommt. Und wie traurig ist es, wenn wir Gott so menschliche Eigenschaften anmaßen und denken, naja, das können wir vor ihm verdecken. Oder in Geheim halten. Geheimhaltung, das funktioniert nicht. Verschwörung gegen Gott, das funktioniert nicht. Gott weiß das. Und deshalb steht es ganz genau geschrieben, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Ja, also Städtebau. Jetzt haben wir zwei Bibelabschnitte gelesen oder wenigstens erwähnt. Einmal im Hebräerbrief, Kapitel 11, da steht ein anderer Heimatsuche. Und hier bestand Heimatsuche, Städtebauer nach menschlicher Art, also wieder Gott. Und deshalb tun wir gut, wenn wir jetzt auch die andere Seite betrachten, die Gäste, die Pilger, also wir sind Gäste und Pilger in dieser Welt. Die Erstväter traten die Pilgerreise an. Also das war von Abraham bis seine Söhne und die anderen, die fragten Gott, wo geht es hin? An für sich, das war nicht die Idee von Abraham, sich auf die Pilgerreise zu machen, sondern Gott sagte ihm, mach dich auf den Weg. Und wie schön, wenn jemand auf der Heimatsuche ist, nicht so, dass man ganz einfach sich selbst sagt, okay, das wird jetzt meine Heimat sein, sondern dass man im Gebet vorbereitet und Gott sagt, jetzt ist das dran. Mach dich auf den Weg. Und das ist auch ganz praktische Heimatsuche. Nach Noah wuchsen nur wenige Generationen heran und auf Erden wurde der Dienst von fremden Göttern, Götzendienst, gang und gäbe. Ganz einfach, ganz schnell. In Josua Kapitel 24 lesen wir, in den Versen 2, 14, 15, die Menschen kannten Gott, den Schöpfer, nicht mehr. Da steht es sogar geschrieben, die Götter, denen eure Väter gedient haben. Das hat Josua seinem Volk gesagt. Also selbst Abraham wurde Götzendiener oder sein Vater. Sie kannten Gott nicht mehr. Und geht es so schnell. Gott ist im Mittelpunkt und zwei Generationen später oder drei, keiner will man mehr von Gott etwas wissen. Oder man lacht darüber, nicht? Und sind wir nicht in solch einer Situation in unserer Welt in den letzten Jahren gekommen, dass man von Gott nichts mehr wissen möchte? Von hier an können wir uns auch schon selbst bewegen. Wenn wir in Not sind, dann brauchen wir Gott. Aber jetzt schaffen wir alles auch selbst. Ich denke immer wieder, ja, das waren einfache Brüder noch, die von den Gemeindeversammlungen so die Schriften oder nicht nur die Tagesordnung, sondern Protokolle geführt haben. Und in einer Gemeinde stand es in diesem Buch so oder in den Schriften. Also unser Pastor zog weiter und vorübergehend legen wir die Leitung der Gemeinde in Gottes Hände. Also vorübergehend brauchen wir Gott. Aber also natürlich hat man das nicht so gemeint. Aber oft machen wir das ganz praktisch so. In Notsituationen, da brauchen wir Gott. Wenn alles gut läuft, dann geht es auch ohne Gott. Und wehe mir und wehe uns, wenn wir ohne Gott auszukommen denken. Der lebendige Gott offenbarte sich, dass er eine bessere, eine Stadt mit festem Grund bereitet hat, wohin er ein Volk für sich versammelt. Er hat einen Plan. Er hat ein Heimatziel für uns alle und er möchte uns dahin führen. Von Abraham lesen wir, wurde berufen und dann steht geschrieben, wurde gehorsam, haben wir gelesen. Wurde berufen, wurde gehorsam. Also es gibt so viele Christen, die wurden berufen, aber wurden nicht gehorsam. Gott möchte uns rufen und in Gehorsam auf seinem Weg halten. Und das ist natürlich ein Glaubensschritt, das zu entdecken, was Gott mit meinem Leben vorhat. Das hat den größten Segen. Er ist mein Schöpfer. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, was wir brauchen. Und er führt uns auf den besten Weg. Abraham trat die Pilgerreise an und deshalb lesen wir oder lasen wir Hebräer Kapitel 11. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Die im Neuen Testament vorgestellten Pilger zogen auf ähnliche Weise aus. Christus stellt uns vor und er beruft zum Beispiel Saul und da steht es geschrieben in Apostelgeschichte 26, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Also Pilgerreise, das ist auch von der Finsternis zu Gott. Ja, das ist Pilgerreise. Und so lesen wir dann weiter, so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Also Pilgerreise ist von einer Stelle zu einer anderen Stelle, von Satans Macht zu Gottes Macht, von dieser Welt zu seiner Welt. Und wenn wir uns, wenn wir ganz einfach nur Christen sind, aber wir wissen nicht, was wir hinter uns gelassen haben. Oder wir möchten auch nichts hinter uns gelassen haben, sondern nur das Neue empfangen. Aber das geht nicht. Also eins müssen wir lassen, um etwas anderes zu erlangen. Das ist Gottes Plan. Und wir sind ganz einfach als Pilger unterwegs, entweder in die Stadt, die wir uns selbst planen und aufrichten, oder in die von Gott errichtete Stadt mit festem Grund. Und deshalb ist natürlich eine sehr grundlegende Frage, was ist mein Ziel? Was ist dein Ziel? Die Stadt der Verschwörer, Babel, Babylon oder wie sie immer genannt werden, es gibt auch schöne Namen überall in dieser Welt, oder das Ziel, die Stadt mit dem sicheren Grund. Also die Heimat und die Heimatsgefühle dürfen ganz einfach anders in uns gelagert werden. Ich bitte dich um Christi willen, reiße deine Zelte in der ohne Christus lebenden, Babel-ähnlichen, fremde Götter anbetenden Welt ab. Und gehorche Christus und mach dich auf den Weg zu ihm, wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht gemacht hat. Also das ist unser Ziel. Und das ist, da tun wir gut, dahin zu kommen. Erkenne ihn als den treuen Makler an, der die beste Heimat anbietet. Wenn er etwas anlobt, dann wird da keine Täuschung sein. Was er uns anbietet, das ist das Beste. Er selbst errichtete diese Stadt mit festem Grund. Nun, aber wir sind ganz einfach, und so nennt das das Wort des Herrn, wir sind als Fremdlinge unterwegs. Und was heißt es, dass wir als Fremdlinge unterwegs sind? Ich möchte das ganz einfach mal so nennen, was uns das Wort des Herrn sagt. Die Pilgerreise führte die Erzväter als Fremde in einer ihnen feindlich gesinnten Welt. Also sie waren in einer Umgebung unterwegs, die nichts Gutes oder vieles nicht als Gute gegeben hat. Sie trafen zum Beispiel auf fremde Völker mit fremder Kultur und fremder Moral. Also sie mussten ganz einfach in dieser Welt zurechtkommen. Sie mussten darum fürchten, dass ihre Frauen ihnen geraubt werden. Also das hieß ganz einfach in dieser fremden Kultur, wenn sie nach Kanaan gekommen sind, oder Abraham, also wie oft lesen wir, also zwei verschiedene Geschichten wenigstens, dass Abraham seine Frau als Schwester genannt hat. Warum? Also sie waren so moralisch hochgelebt oder hochgestanden, dass sie von einem, also sie wollten nicht einem Mann seine Frau nehmen. Sie haben den Mann umgebracht und dann war die Frau frei. Also das war ihre Kultur. Und das war kein Zufall. Und mit Isaac passierte etwas Ähnliches. Also das war die Kultur. Und das ist nicht leicht, in einer fremden Kultur zu leben. Oder wenn ich ein anderes Beispiel nennen darf, sie besaßen eine fremde Arbeitsmoral. Also die Leute vermieden die harte Arbeit, dafür waren sie von der Sabotage nicht abgeneigt. Also Abraham und seine Knechte, Isaac und seine Knechte, sie haben Brunnen gegraben. Sie verstanden, Brunnen zu graben. Was verstanden die anderen? Die Brunnen zuzuschütten. also Sabotage. Also nicht sich zu erfreuen, dass da etwas Gutes für uns auch da ist, lasst uns Freundschaft mit diesen fremden Leuten haben, sondern sie dachten, naja, okay, so geht's aber nicht. Jeder hat sein Meisterwerk. Nicht der eine kann schaffen, der andere kann zerstören. Ist es nicht bis heute so? Manche können schaffen und sie schaffen und sie arbeiten und andere können zerstören. Und so lesen wir oder sehen wir, ihr könnt in 1. Mose 26, Vers 18 zum Beispiel nachlesen. Oder in 1. Mose 26, Vers 20, das war wieder eine ganz andere Weltidee von diesen Leuten. Also sie kamen Abraham und seinen Knechten sehr fremd vor. Sie hatten den anderen Bezug oder einen anderen Bezug zu Eigentumsrecht. Also Abraham und seine Knechte haben diesen Brunnen geboren und ausgegraben. Und dann sagen sie, 1. Mose 26, Vers 20, das ist unser. Das ist unser. Also das war Kommunismus. Im Kommunismus sagte man ganz einfach, was deins ist, ist auch meins. Was meins ist, damit hast du nichts zu tun. Also das war die zweite Halbzeit. Aber das kommt ganz einfach so in den Menschenherzen vor. Man stand in dieser Lage. Die dort Sesshaften waren nicht bereit zu akzeptieren, dass Gott derjenige ist, der den Wohnort auf dem Erdkreis für jedes Volk selbst bestimmt. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 26, da steht's: Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Das ist Gottes Plan. Er hatte zugeteilt, wer, wo, wie lange leben soll, wo unsere Grenzen stehen sollen. Und das ist gut, bei jeder Grenzverlegung Gott zu fragen. Ist es recht? Oder sollen wir lieber auf andere Antwort warten? Für Abraham und Sarah war die Verheißung viel bedeutend, dass Gott sie zu einem großen Volk machen will. So antwortete mit Spannung die Erfüllung der erwarteten sie mit Spannung die Erfüllung der Verheißung. Es war Teil des Auftrages: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott verschonte sie nicht vor Schwierigkeiten. Und das ist, was wir auch berichten, man kennt die Schwierigkeiten in dieser Welt. Und wenn du Schwierigkeiten siehst in dieser Welt oder erlebst, sehen und erleben ist immer noch was anderes. Ja. Also da darfst du ganz gewiss sein, Gott weiß davon. Und er wird dich durch die Schwierigkeiten führen. Aber du bist als Fremdling in dieser Welt. Und das ist, was wir als Christen so leicht vergessen. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und wir können uns nicht so richtig anfreunden mit dieser Welt. Und Christus-Nachfolger sind als Fremdlinge oder wandern als Fremdlinge durch ein fremdes Territorium. Dabei leben sie nach anderen Normen, Werten. Das ist ganz einfach unsere Situation. Lasst uns daran denken, dass diese Welt nur unsere vorübergehende Heimat ist. Wir müssen oft eine fremde Sprache hören. Und fremde Sprache zu hören, dazu brauchst du nicht aus Bayern auszuziehen. Oder Ich meine nicht nur, also manche sprechen bayerisch, aber trotzdem fremd. Und das ist nicht nur Hinterwäldler oder Vorwäldler. Also die Fäkaliensprache. Und was alles, was unseren Ohren direkt wehtut, nicht? Und du bist als Fremder in dieser Welt. Und das ist gut, wenn wir uns als Fremde vorkommen. Ja, manche von euch hatten vielleicht dieselbe Sprache und Gott hat euch gereinigt. Und ihm sei Ehre dafür. Aber wir lebten in dieser Welt und wir leben in dieser Welt und wir sind fremd. Fremd geworden. Oder wir leben als Fremde, ganz einfach. Allmählich vergessen unsere Zeitgenossen, vielleicht auch die Christen, in einem anderen Bezug, dass wir auch heute noch durch harte Arbeit die Ernte einbringen müssen. Ja, weniger haben, ich weiß es nicht, ist jemand noch unter uns, der in der Landwirtschaft tätig ist, in der Gemeinde? Bitte?
Kein Bauer.
Kein Bauer mehr. Ja, also Bauer schon, aber in einer anderen Sinne. Ja, also, aber da können uns manche Leute ganz einfach fast überzeugen, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte rein. Also das war der Slogan in der DDR noch damals. Also das kann uns jemand weismachen, aber dazu gehört harte Arbeit. Aber heute spricht man über Bürgergelder für alle, ob man arbeitet oder nicht. Also ich bin immer dafür, Arbeit gehört zu unserem Leben. Harte Arbeit gehört zu unserem Leben und der Segen kommt von Gott. Und die beiden dürfen wir nicht vermischen. Und manche Politiker denken das ganz anders. Sie denken, du darfst arbeiten und manche andere dürfen das genießen oder die Frucht deiner Arbeit. Aber wir kommen uns als fremd vor in dieser Welt. Wir finden uns unter den fremden moralischen Gesetzen nicht zurecht und zwar mit Recht auch. Also viele Dinge sind für uns so fremd geworden, dass wir sie nicht fassen können. Und es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Also ich habe mal so ein kleines Bild gesehen. Ein Mitarbeiter von uns hat es irgendwo im Westen Deutschlands fotografiert, nur weil es ein bisschen schwach geworden ist hier auf dem Bild. Also da steht vor einer Lidl-Filiale, ab dem 13.06., das war 2022, dürfen keine Schüler mit Rucksack die Filiale betreten. Ja, was heißt das? Mit Rucksack. Also es gab einen Sport in der Umgebung, dass sie mit Rucksack in die Filiale eingetreten sind und Dinge ohne zu bezahlen in ihrem Rucksack wieder herausgeführt haben. Ist das normal? Ist das normal? Oder kommt das für uns als fremd vor? Also wir leben als Fremde in dieser Welt. Also es ist schon traurig, dass es so weit gekommen ist. Nicht? Aber vielleicht darf ich auch andere Dinge nennen. Also im letzten Jahr, das ist noch kein Jahr her, es war in Schottland ein 65-jähriger Mann oder etwas über 65 ist, wie er gewohnt war, auch früher schon zu Blutspender gegangen. Und er durfte nicht mehr Blut spenden. Aus welchem Grund? Weil er nicht bereit war, sich einer Schwangerschaftstest zu unterziehen. Also, verstehst du diese Welt? Also Entschuldigung, aber das ist die traurige Realität um uns herum. Und wir kommen als Fremde vor Fremdlinge in diese Welt, weil diese Welt sich so weit von uns wegbewegt. Es kommt uns sehr fremd vor, dass die USA vor im Sommer 22 eine Frau zur Richterin im Supreme Court, also das ist das höchste Gericht, gewählt hatte. Und diese Frau wurde bei ihrer Anhörung gefragt, ob sie erklären könne, was der Unterschied zwischen einem Mann und Frau ist. Und sie sagte, nein, das kann ich nicht beantworten. Kommen wir uns nicht fremd vor in diese Welt? Also das ist unsere Welt und wir sind als Fremde in dieser Welt. Und wie das mir wehtut, aber ja, so leben wir. Und wird es bange um unsere Kinder, Enkelkinder, die man versucht, Mädchen zur Liebe eines anderen Mädchens und Jungs zur Liebe zu einem anderen Jungen zu erziehen. Das sei normal. Und heute, also man spricht über europäische Werte. Europäische Werte, ich weiß es nicht, wo sie geschrieben sind, aber die sind fremd. Fremd für Gott und fremd für Gottes Kinder. Und wir sind als Fremdlinge in dieser Welt. Und nicht selten werden christliche Eltern ausgeekelt oder die Kinder aus der Familie genommen, weil sie da nicht mitmachen. Ich bete für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, dass sie die Weisheit bekommen und für die jungen Familien, dass sie die Weisheit bekommen, in dieser Welt noch klarzukommen. Aber wir sind unterwegs durch ein fremdliches oder uns nicht mehr bekanntes Territorium als Fremdlinge. Ja, es ist ganz fremd für uns, wie verantwortliche Politiker sagen können, wir brauchen keine neugeborenen Kinder mehr für Deutschland. Also vor einigen Monaten hat mal einer gesagt, ja was? Was? Was denn? Also, ja, für uns ist das Fremde, dass man ganz einfach, wie ich genannt habe, Bürgergelder jedem geben möchte, ob er arbeitet oder nicht. Gottes Wort sagt dazu, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 10. Es mag uns fremd vorkommen, dass Politiker zwischen kriegsführenden Völkern keinen Frieden erwirken möchten, sondern noch mehr Kampf unterstützen. Also es ist für mich tragisch. Wir brauchen Frieden. Auch zwischen Menschen. Und Jesus Christus kam, um Frieden zu stiften. Ja, Gottes Wort sagt auch, dass Menschen gegeneinander aufstehen. Aber heute werden die ausgeekelt, die um den Frieden wirken möchten. Ist das nicht traurig? Wir kommen als Fremde vor in dieser Welt. Es ist schwer zu verstehen, dass nur so wenige nach ihrem Seelenheil fragen. Also, wie hätte ich mich gefreut, wenn die Geschwister berichten können, dass sie in der Fußgängerzone oder wo immer Büchertisch war, 225 Blätter ausgefüllt bekommen haben. Wir freuen uns schon über diese 18. Aber wo ist das Verlangen nach der Seelenheil? Ja, wir kommen uns als Fremde vor. Ich wollte gerne nur zwei Beispiele nennen zu dieser Fremdheit. Da ist einmal wo ich frage, wo der Menschenverstand geblieben ist, der Plan des Transhumanismus. Ich weiß es nicht, ob ihr euch mit solchen Fragen befasst. Es ist gut, wenn wenigstens Einzelne darüber nachdenken. Also das ist das größte Programm zurzeit. Also ich habe vor einigen Tagen mal gehört, bis 2030 wird es durchgesetzt sein. Also und ganz große Konferenzen wurden schon im letzten Jahr in Spanien zum Beispiel, Madrid gehalten, Transhumanismuskonferenz und so weiter. Was ist denn das? Man fragte, ja, was ist das? Der Plan des Transhumanismus oder Transhumanisten, sie würden gern den Menschen überwinden. Also aufstocken, und zwar mit Chips, ganz einfach unser Gedanken aufpolieren, und letztlich werden nicht mehr unsere Gedanken gemessen, sondern die in uns wirkenden Chips. Also ich lese mal ganz kurz vor von einem dieser Pläne. Menschen überwinden wollen. Ein genetisches Upgrade soll vorgenommen werden. Die Denkweise des menschlichen Gehirns sollte durch künstliche Intelligenz verändert werden. Und Nanoroboter sollten durch unsere Blutbahn kreisen. Also, das ist... Wenn ihr denkt, ich nehme jetzt ganz einfach so Beispiele. Nein, das ist Alltag. Das ist im Plan. Und wie gesagt, also sie sagen, also Wissenschaftler, 2030, da ist schon durchgesetzt. Also wo leben wir? Wir kommen uns als fremd vor, und das ist gut so. Aber... die Tüftler möchten gerne einen besseren als den von Gott geschaffenen Menschen kreieren. Dadurch möchten sie den heute bekannten Menschen ablösen, und deshalb heißt es Transhumanismus. Also da leben wir in dieser Welt. Und ich bete darum, dass wir letztlich zur Gewissheit gelangen. Und Gott blickt vom Himmel herab, und er wird eingreifen. Er wird eingreifen. Die Sprachen sind schon verwirrt. Also sein nächstes Eingreifen wird anders aussehen. Er wird eingreifen. Also wo der Mensch sich anmaßt, Gott spielen zu können, da wird Gott eingreifen. Das schaffen wir nicht. Aber so leben wir. Die andere Sache ist, also ich könnte jetzt unzählige Beispiele nennen, aber ich möchte euch nicht müde werden lassen oder ganz bange werden lassen durch die Predigt. Also da ist die neue Weltordnung. Habt ihr schon davon etwas gehört? Aber wisst ihr, was damit etwas zu tun hat? Die neue Weltordnung. Also es ist da im Plan... habt ihr von Davos etwas gehört? Davos? Sagt euch was? Wo liegt Davos? Schweiz. Oh, Schweiz, ja, gut. Ostschweiz, ein kleines Städtchen. Was gibt es da in Davos? Also die große Konferenz jedes Jahr, jetzt im Januar, fand schon statt. Und man... predigt da über die neue Weltordnung, aber nicht über Gottes Weltordnung. Also nur einiges zur Geschichte. In 1980 wurde in den USA in einer Stadt in Georgia ein mit fast 6 Meter Höhe, also Elberton heißt diese kleine Stadt, dieser 19 Tonnen schwere Basaltsteindenkmal aufgestellt und darauf ein Programm eingraviert. Dieses Programm war nur euch ein bisschen so Hintergrund zu geben. Die 10 Gebote, sie nannten das nicht als Antichristen, sondern neue Weltordnung. Sie haben als neue Weltordnung genannt, also Antichristen nannten das die Christen. Aber da wurde diese Weltordnung oder neue Weltordnung in 8 Sprachen und 4 weiteren Sprachen in Kurzversion aufgeschrieben. Bis heute weiß man nicht ganz genau, wer diese Steine aufgestellt hat. Das wurde geheim gehalten. Was wir wissen, also die nannte man Guide Stones oder Leitgedanken, ganz einfach für uns. Und sie dienen als Grundidee für The Great Reset. The Great Reset, Zurückstellung oder Neuanfang. Also ich habe das so formuliert, Nullanfang, die ganze Welt auf Null zu stellen. Und eine neue Welt aufzurichten. Das ist die Planung. Nun, ganz einfach, dazu könnte ich noch sehr viel mehr sagen. Also Klaus Schwabe, dieser für manche bekannter, also Wissenschaftler kann ich nicht sagen, seine Predigten sind für mich relativ langweilig. Aber man muss hinhorchen, weil er die ganzen Politiker zu sich gesammelt hat und rühmte sich, jetzt haben wir schon in X Ländern die Mehrheit der Minister von unserer Truppe, Kanada und vieles mehr, und sie wirken an dieser neuen Weltordnung. Ich habe das für mich aufgeschrieben, aber heute dachte ich, dann wird die Predigt viel zu lang sein, wenn ich diese 10 Gebote euch noch mitgebe. Wenn jemand Interesse hat, kann mich nach der Predigt ansprechen. Lasst uns dabei bleiben. Aber ist es nicht eine Verschwörung heute? Also die zum Alten zurückkehren wollen, zum Wort des Herrn, die werden als Verschwörungstheoretiker genannt. Von ihnen. Aber sie haben sich gegen Gott verschworen. Das ist die Tatsache. Und da leben wir in dieser Welt, ganz einfach. Nur euch Mut zu machen in dieser Sache, wobei es sehr wenig Mut machen, das ist also 6. Juli im letzten Jahr in der Nacht plötzlich fielen diese Steine zusammen. Es ist bis heute nicht klar, ob da ein lokalen Erdbeben oder jemand dran war, aber viele Christen in der Umgebung haben dafür gebetet, dass es ganz einfach durcheinander kommt. Und dann am nächsten Tag hat man gleich mit schweren Maschinen die restlichen Steine auch noch runtergeworfen, weil sie Menschen gefährden. Es ist gut so. Aber okay, Gott ist am Wirken. Wir sind auf der Heimatsuche und wir marschieren durch ein fremdes Territorium. Ich habe heute nur die Spitze des Eisbergs genannt in der Predigt, aber wir müssten noch weiter dranbleiben. Und nicht vergessen, wir sind auf der Heimatsuche, aber als Fremdlinge durch diese Welt. Und darf ich vielleicht ganz einfach zu dieser Heimat etwas sagen und zu den Leuten, die Heimat, die Stadt gefunden haben oder finden werden. Wie kann man diese Stadt charakterisieren, die Gott vor unseren Augen gestellt hat? Sie steht auf einer ganz anderen Grundlage als Babel oder einer der Städte der Moderne. Viele verkennen diese Stadt. Wie ich schon erwähnt habe, so wenige fragen danach. Das ist gut, du fragst danach, weil du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Ja, manche wurden vielleicht gezwungen, aber es ist gut, dass jemand stärker war als du, wenn du gezwungen hierher gekommen bist. Aber lass uns mal bedenken, diese Stadt, die Gott uns vor Augen gestellt hat, die war nicht die Stadt, die Abraham gesucht hat. Er ist von Ur oder Urkasdim ausgezogen. Er dachte als Heimat nicht diese Stadt, Ur. Nein, das war eine andere Stadt. Nicht einmal das verheißene Land in Kanaan, wobei das schon eine wunderbare Verheißung war. Nicht einmal der irdische Jerusalem, wobei das auch eine wunderbare Stadt ist bis heute, abgesehen von den ganzen Terrorakten und was alles da läuft. Aber das ist eine wunderbare Stadt und trotzdem, Gott hat was anderes verheißen. Diese Stadt ist besser als das Zuhause einer jeden christlichen Familie. Also, wenn ich das Leben von oder Familienleben von Abraham, Isaac oder Jakob betrachte, dann muss ich sagen, die waren sehr weit vom Vollkommenen. Ja, vielleicht bei euch zu Hause leuchtet schon alles vollkommen, bei uns noch nicht ganz. Wir haben noch sehr viele Gebetsanliegen in der Familie, auch Herausforderungen und viele von euch ebenfalls. Aber Gott hat nicht unsere Familie als die Heimat, als die ewige Heimat angeboten. Er hat was anderes im Blickfeld. Diese Stadt ist besser als jede oder jegliche lokale oder die gesamte irdische Gemeinde. Also ich möchte so gern davor warnen, dass man die eigene Gemeinde Menschen vorstellt. Das ist da wunderbar. Nein, es ist gut, dass wir uns zu Hause fühlen in unserer Gemeinde. Aber wunderbar ist es in der ewigen Gemeinde. Hier sind wir noch Menschen. Hier sind wir noch durch Schwierigkeiten geprägt auch und gehen durch Schwierigkeiten. Deshalb spricht uns Gottes Wort an und sagt, durch diese Tatsache werden wir vom geheiligten Leben nicht freigesprochen. Wir sollten ein geheiligtes Leben leben, aber wir sind noch nicht vollkommen hier. Wir verkündigen die ewige Stadt. Und diese Stadt ist nicht einmal eine Missionsgesellschaft. Da haben wir auch viel zu kämpfen. Aber diese Stadt hat einen festen Grund, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und da haben wir eine Heimat. Dies ist die Erbschaft von denen, die Gott lieb haben, die durch das kostbare Blut von Christus erlöst wurden. Dahin sind wir unterwegs, diejenigen, die im Glauben gestorben sind und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt. So steht das im Hebräerbrief. Wir sehen das von der Ferne und wir glauben. Und wir wissen, weil Jesus Christus, der diese Stadt gegründet hat, er ist treu. Und er hat uns nie reingelegt. Ich bin so dankbar für ihn. Da wohnt mein himmlischer Meister. Da ist Gottes Gegenwart. Und wir blicken in diese Heimat. Und wie schön, da werde ich kein Fremdling mehr sein. Kennt ihr das Lied? Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heiland mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Wie geht's weiter? Ganz einfach noch ein Refrain. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein und geh in den Himmel, ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. In dieser Welt bist du Fremdling. Da wirst du nicht mehr Fremdling sein. Und ich freue mich auf diese Stadt. Und ich möchte Mut machen, lasst uns das Ziel vor Augen halten. Was hier um uns herum ist, dass wir uns fremd vorkommen in dieser Welt, ist nicht normal, aber ist erträglich. Für diejenigen, die das Ziel vor Augen haben. Lasst uns voran. Nur diese Einladung. Gehe ein zu deines Herrn Freude. So, das ist, was unser Heilander Herr Jesus gesagt hat. Und wenn jemand unter uns ist, der so unsicher ist, der voller Angst ist in dieser Welt, ich verstehe dich, aber es gibt eine gute Heimat. Lasst uns festbleiben an ihm und unterwegs sein. Wir sind auf der Heimatsuche, aber wir sind auch fündig geworden. Gott sei Dank und Ehre dafür. Amen.